Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast. Und Achtung, wir haben eine kleine sprachliche Feinheit heute im Titel. Schön grün, aber abhängig, warum moderne Wohnhäuser falsch gedacht sind bzw. falsch bedacht sind. Was dahinter steckt, erklärt uns der Denkwandler höchstpersönlich, Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Glück auf aus Freiberg.
Glück auf. Moderne Wohnhäuser falsch gedacht, falsch bedacht. Um was geht es denn heute genau?
Also heute geht es eigentlich um das Art und Weise des Bauens, die in dem Mainstream angekommen ist. So Mehrfamilienhäuser, 2, 3, 4 Etagen und dann oben ein Staffelgeschoss drauf. Vielleicht zur Erklärung, Staffelgeschoss heißt, das ist eingerückt von der Seite, von vorn und hinten, damit sozusagen obendrauf eine Luxuswohnung entsteht und ringsherum eine umlaufende Terrasse entsteht. Und diese Häuser, Mehrfamilienhäuser mit dem Staffelgeschoss haben dann in der Regel ein Flachdach obendrauf. Das wird dann als Gründach ausgeführt, damit es auch ökologisch ist, in Anführungsstrichen. Und dann wird dort eine Handvoll Photovoltaikmodule draufgetan. Und diese Architektur führt praktisch dazu, wenn man den gesamten Verbrauch der Mieter, die dort drin wohnen, an Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und E-Autoladen mal hernimmt, dass diese paar Photovoltaikmodule auf dem Dach vielleicht 5-8% des Bedarfs des Hauses decken können, selber decken können. Heißt im Umkehrschluss, diese Architektur führt dazu, dass in den nächsten 50 Jahren, dass dieses Haus praktisch über 90% der Energie von außen zukaufen muss. Also von externen Anbietern, die natürlich immer Preisabhängigkeiten machen. Ne, wenn man da an dem Netz hängt, Netzdurchleitungsgebühr, EEG-Umlage, die Politik schlägt immer was drauf. Also man ist dann die nächsten 50 Jahre ausgeliefert, weil man 90% des gesamten Energiebedarfs zukaufen muss und dieses Gebäude eben auch nicht nachrüsten kann, weil das eine völlig verkorkste Architektur ist, wo man eben nicht von einer Solararchitektur sprechen kann. Und das ist so ein Widerspruch, dass man im Moment sagt, das sind so die modernsten Gebäude, KfW 40, ein Gründach obendrauf, eine Wärmepumpe drin, das ist sozusagen das Ökologischste, was es gibt. Und das ist es aber eigentlich nicht.
Spannend. Also das ist ja ein hochinteressanter Widerspruch. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie in Anführungszeichen so den Otto-Normal-Experten fragt oder Expertin, die würde sagen, ja, das ist genau das, wie man es heute macht. So arbeitet man ökologisch. Und sie sagen, nee, das ist, ich zitiere jetzt mal, ich habe das ja auch schon mal gelesen von Ihnen, Bauschrott von morgen. Das ist ja, was sagen denn die Leute, die das empfehlen? Was sagen die denn zu der Aussage Bauschrott von morgen?
Naja, also wir haben interessanterweise vor 2 Tagen unseren Newsletter gestartet, den Sonnenfleck. Und dort hatten wir das Thema auf dem Schirm, haben auch Beispielbilder gebracht. Wie sieht so ein Haus mit Staffelgeschoss aus? Wie sieht es danach aus, wenn wir es bearbeiten? Und wir haben interessanterweise aus der Architekturbranche sehr viel positiven Zuspruch bekommen, dass man uns bestätigt hat, also Leukefeld, Sie haben eigentlich recht. Na, das ist ja unmöglich, was wir hier planen, nur weil wir eben dieser Zertifizierungsindustrie hinterherrennen und dort oben noch eine schöne Luxuswohnung draufkommen mit umlaufender Terrasse, sind es eigentlich Gebäude, die überhaupt nicht so ökologisch sind. Und mit diesem Pressetext, ich werde es auch in die Presse jetzt bringen, haben wir natürlich sehr stark sensibilisiert und dort mal hinter diese ganzen Planungsabläufe geschaut, wie man es denn am Ende auch besser machen kann.
Dieser umlaufende Balkon, ne? Ich glaube, das ist auch so ein, also ich habe, glaube ich, 3-mal in meinem Leben in einer Wohnung gewohnt, wo es mehr als einen Balkon gab. Und ich glaube, jedes Mal war es so, dass einer im Grunde ein Abstellort war für Kisten oder irgendwie sowas, ne? Also das ist ja nur was, wo man so in der Theorie denkt, ist ganz nett, da irgendwie einmal Fangen zu spielen oben in der eigenen Wohnung oder um die eigene Wohnung rum, aber praktikabel ist das ja überhaupt nicht.
Naja, ich denke, die werden natürlich zu einem sehr hohen Preis verkauft, weil sie eben den schönsten Ausblick natürlich haben. Diese umlaufende Terrasse wird als Luxus verkauft. Und ich denke, da geht es natürlich unter anderem neben planerischen Vorgaben auch um den Gewinn, ne, bei so einem Gebäude.
Heißt, der Gedanke ist gar nicht irgendwie, wie können wir jetzt das Ganze hochgradig energieautark machen, sondern wie können wir oben eine schöne Wohnung hinsetzen, die irgendwie nochmal in der Vermietung oder im Verkauf nochmal einen besonderen Wert liefert. Aber dadurch wird im Grunde Fläche zerstört, die wir im Grunde sehr, sehr gut bräuchten, um da Sonnenenergie einzufangen. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, es ist also eine völlig verpasste Chance. Und auch dieses Gründach dort oben ist überhaupt keine gute Idee. Also ich bin ja auch im Bereich der Zukunftsforschung tätig und wir schauen uns immer so Wahrscheinlichkeiten an. Und klar, ich verstehe den Gedanken, dass man dort Regen rückhalten möchte. Also wenn Regenereignisse kommen, dass der einsickert in den Rasen, dort erstmal zwischengepuffert wird, das verstehe ich. Aber es ist ja auch oft das Argument, dass sozusagen CO2 zu Sauerstoff gemacht wird durch die Photosynthese, eine Artenvielfalt auf dem grünen Dach stattfindet und dort die Bienen rumsummen und so weiter. Aber wenn man sich das mal anschaut, was in Zukunft passiert, dass die Sommer sehr trocken werden und warm. Also man geht davon aus, dass wir dann 8 bis 9 Monate keinen Regen mehr haben in Zukunft bei dem Klimawandel. Dann ist es sehr trocken dort oben. Dann können Sie sich heute schon mal solche Gründächer nach 2, 3 Jahren anschauen. Es sieht grauenhaft aus. Also da wächst noch irgendein struppiges Gras, was so überlebt hat in dieser Trockenheit. Aber eine Artenvielfalt oder Bienchensummen, da ist überhaupt nichts mehr los. Sie müssen eigentlich in Größenordnung bewässern in Zukunft, also Wasser hochbringen, es muss sich jemand drum kümmern. Und Wasser ist ja eigentlich die nächste anstehende Krise. Das heißt, wenn es richtig heiß wird und wir viel Wasser dort verplempern, dann belasten wir ja auch wieder die Umwelt. Und man sieht also, dass die Argumente recht dünn sind, dass das eher so ein grüner ideologischer Anstrich ist aus meiner Sicht. Leider auch oft in die Bebauungspläne sogar als Pflicht mit reingenommen wurde. Und wenn man so eine Ökobilanz macht insgesamt, großes Photovoltaikdach, also als Pultdach zum Beispiel, oder so ein Gründach, so schneidet das Gründach viel, viel schlechter ab von der Ökobilanz. CO2-Bindung und all diese, oder Vermeidung, all diese Themen. Und man kann auch im Garten andere Dinge machen, um Regen zurückzuhalten und zeitverzögert dann in die Kanalisation zu leiten. Und deswegen ist eigentlich dieses Dach eine verplemperte Fläche für das Gründach. Man kann, wenn man das will, Fassadenbegrünung machen, zum Beispiel auf der Nordseite. Ne? Dort knallt ja die Sonne nicht so ran und dadurch trocknen die Pflanzen dort auch nicht so aus. Also man kann das schon miteinander verbinden, aber ich würde dann eben dorthin gehen, wo die Sonne eben nicht voll drauf brutzelt und das wäre dann die Nordfassade hinten am Haus.
Würden Sie denn sagen, ich sag mal so diesen magischen Dreiklang, Gründach, Wärmepumpe, Dämmung, ne, da ist man nachhaltig unterwegs, das ist ja so der Volksmund sozusagen. Würden Sie sagen, dass da eher das aus dem Bereich der Architekten kommt oder kommt das eher aus der Politik oder ist das irgendwie eine Denkweise, die bei den Bauherren so eingepflanzt ist? Wo kommt das her? Wer gibt da diese Impulse?
Ja, das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Ich denke, da spielt zum einen die alte Bauhausprägung eine Rolle. Form folgt der Funktion. Man spielt dort mit diesen Formen und mit diesen Schachteln, die man übereinander stellt. Das Zweite ist natürlich, dass die Politik versucht, auch Produkte unterzubringen, die gefördert werden, also wie zum Beispiel Wärmepumpen. Und das Dritte ist natürlich, dass die Zertifizierungsindustrie natürlich auch noch mit dran verdient, wenn dann KfW 40 attestiert wird vom Energieberater oder die QNG Zertifizierung, dass man besonders hohe Steuervorteile hat. Also klar, dort oben die Wohnungen können sich nur Leute kaufen, die eben sehr viel Geld haben und die kriegen dann besonders hohe Steuervorteile durch QNG, also können sehr viel absetzen von ihrer Steuer. Und deswegen kaufen die natürlich auch gerne diese Staffelgeschosse oben. Und das kommt alles zusammen. Das heißt, wir müssen zum einen weg von dieser Förderindustrie. Wir müssen die Ökobilanzen einfach mal richtig aufrollen zwischen Gründach und einer Photovoltaiknutzung. Wir müssen in der Bauhaus Kultur zu einer neuen Vision. Die könnte zum Beispiel heißen, die Form folgt der Energie. Also wenn Energie das allumfassende und prägende Thema jetzt ist, weil die Leute so viel Geld ausgeben für Heizung, Warmwasser, Haushalt, Strom und Autotanken, dass die Kaltmieten ja immer mehr unter Druck geraten für diejenigen, die investieren, ja, dann muss man sich eben darum kümmern, dass die Gebäude in Zukunft möglichst den größten Teil der Energie selber erzeugen, am Dach, an der Fassade und ganz wenig von außen zukaufen. Ne? Also wenn so ein Schuhkarton mit Staffelgeschoss dann noch an die Fernwärme angeschlossen wird mit Anschlusszwang, wo man praktisch die höchsten Preise aufruft in der Wärmeversorgung im Vergleich zu allen anderen, dann ist das eigentlich für mich in Zukunft gestrandetes Anlagevermögen, weil die Bewohner praktisch keine Chance haben, da auszubrechen. Sie haben den Anschlusszwang, müssen diese Energie kaufen, die ist extrem überteuert, wird die angeboten. Und dann haben die eben kaum noch Geld, um diese Kaltmiete auch aufzubringen. Und das ist sozusagen der Kreislauf, den man unbedingt durchbrechen muss. Und die Wohnungswirtschaft ist eigentlich da sehr klar. Die sagt, wer in Zukunft seinen Mietern bezahlbare Energie zur Verfügung stellen kann, direkt am Gebäude eben, und da bleibt am Ende nur die Sonne, dem bleibt die Kaltmiete in der eigenen Tasche. Wer das nicht kann, hat in Zukunft als Vermieter ein Riesenproblem.
Zukunft heißt, über welchen Zeitraum reden wir da, wo es so richtig, richtig unangenehm wird?
Naja, wir sehen das ja jetzt schon mit den Preisen. Die nächsten Preiserhöhungen sind schon angekündigt im Strom. Wir waren in Deutschland voriges Jahr schon beim Endkundenstrom im Durchschnitt in ganz Deutschland bei 38 Cent. Das war Europa-Weltmeister, kann man sagen, oder Europameister, Entschuldigung. Jetzt soll es noch teurer werden, weil jetzt wieder Teile der Gaskraftwerke umgelegt werden und die Iran-Krise und was da alles immer alles angeführt wird. Also Strom wird noch teurer werden, Fernwärme wird auch noch teurer werden. Also alle Medien, die von außen zugeführt werden, Gas, Öl sowieso, Fernwärme, werden in Zukunft wesentlich teurer. Und wer dort sozusagen nicht gegensteuern kann, der wird in Zukunft als Vermieter diese Kaltmieten nicht mehr einnehmen können, die er eigentlich bräuchte, um Bankkredite zurückzuzahlen und auch, ja, um Gewinne zu machen. Ne?
Sie haben gerade eben von dieser Zertifizierungsindustrie gesprochen, was ja fast noch schlimmer macht, ne? Dass man sagt, irgendwie das Falsche wird noch zertifiziert. Also das ist ja wie würde man sagen, diese Nachhaltigkeit ist ja gar keine echte Nachhaltigkeit, sondern es ist ja eine, weiß ich nicht, die nur niedergeschrieben ist. Wieso wird das so gefördert? Da muss doch irgendjemand aufschreien.
Naja, das hängt natürlich mit der Industrielobby zusammen. Ich merke das ja, jetzt wird ja gerade dieses Gebäudeenergiegesetz, das GEG, umgewandelt ins Gebäudemodernisierungsgesetz, ist ja auch vom Bundestag schon verabschiedet. Und da merkt man, dann kriegt man so mit, wenn man mit dem Bundestagsabgeordneten zu tun hat, mit dem Minister, was da schon wieder für eine Menschenmenge am Tisch sitzt an Vertretern der Industrie. Wärmepumpen, Dämmstoffe, Lüftungsanlagen, Smart-Home-Systeme. Und jede Industrie versucht, das reinzudrücken und ihre Politikerkontakte zu nutzen über große Verbände, die auch in der EU sitzen und dort auch die Normen schon mitschreiben und dort natürlich schon Kennzahlen reinflechten, die nur das eigene Produkt erfüllen kann. Also der Druck kommt aus der Industrie, Industrielobby, die das Ganze dann natürlich auch in Förderprogramme hineinprägt, also wie eine Münze, die man prägt, hineinprägt und dann natürlich solche Steuervorteile noch mit dranhängt, um eben Investoren dann genau diese Produkte als Paket zu verkaufen. Und diese Bauunternehmer haben ja auch immer den Stress, jedes Mal kommt irgendwie eine neue Förderung, wo wieder dies und jenes gefördert wird. Und sofort müssen die ihr Hauskonzept wieder ändern, um genau diese Förderprodukte auch einzubauen. Weil Menschen kaufen in der Regel immer nur das, was gefördert wird. Das ist ja wie so eine Drogenabhängiger, wenn sie das 50 Jahre hinter sich haben in der Bauindustrie, immer fördern dies, mal fördern das, ist es ja eine Konditionierung auch bei den Kunden. Und man kann also gar keinen Baukörper mal nachhaltig und langfristig planen, wo man sagt, jetzt macht man mal diese Linie für 20 Jahre. Na, das ist gar nicht möglich, weil ständig irgendwas anderes gefördert wird und wieder rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
Jetzt könnten ja jetzt hier Immobilieninvestoren zuhören, die in einer von diesen beiden Situationen gerade stecken. Das eine ist, sie wollen investieren und wollen gerne was machen. Und die anderen sagen, jetzt haben wir ja genauso ein Staffelgeschoss gebaut. Bauschrott von morgen, gesagt der Professor Leukefeld. Was machen wir denn jetzt? Schnell verkaufen oder können wir noch irgendwas nachrüsten? Oder was würden Sie diesen beiden Lagern empfehlen?
Naja, zum einen, die das jetzt schon gekauft haben, da würde ich gar nichts empfehlen. Einfach lassen, ne? Steuervorteile mitnehmen und dann nach 10 Jahren verkaufen. Weil das Nachrüsten geht eben nicht. Wenn wir keine Dachflächen haben und haben dieses Flachdach und zurückgesetzte Geschoss und an der Fassade, alles Fenster, also es ist einfach so gut wie kein Platz mehr da, um das nachzurüsten. Also was man gekauft hat, ist wie beim Auto. Ich kann auch nicht 2 Jahre später, wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe, sagen, jetzt schmeiße ich es weg, weil es kommt wieder ein neues Modell. Also da würde ich besonnen reagieren. Wer jetzt neu investiert, dort würde ich eben versuchen, eher zu Bauträgern zu gehen, die das verstanden haben, das Konzept. Wir haben da eine Menge in ganz Deutschland, die verstanden haben, okay, wir brauchen ein Pultdach. Ne? Wenn es gerade in der Planung ist und ist ein Staffelgeschoss, kann man ja trotzdem dieses Flachdach zum Pultdach machen, kann das vergrößern auf die eigentliche Grundfläche des Gebäudes, sodass die umlaufenden Terrassen praktisch überdacht sind. Und dann hat man ein großes Sonnensegel, ne? 10, 15 Grad Neigung, also nicht zu sehr neigen. Dann kann man die Balkonbrüstungen alle mit Photovoltaik noch ergänzen, wenn man gerade in dieser Planung ist und senkrechte Streifen oder waagerechte Streifen zwischen den Fenstern auch noch anordnen und auch die Ost- und Westfassade mitnutzen. Also das wäre sozusagen die Umwandlung dann in ein wirtschaftliches Investment. Oder was noch besser ist, wenn wir von Anfang an eingebunden werden, schon mit dem Architekt, dann lässt man das Staffelgeschoss gleich weg und macht praktisch ein normales Geschoss, macht ein Pultdach drauf und kann das auch dann architektonisch sehr schön integrieren, sodass das ordentlich aussieht und dann ungefähr nicht diese 5-8% Autarkiequote hat, sondern 50-70% für die nächsten Jahrzehnte. Und das macht dann auch Spaß. Wir verzichten ja dann auch gleich noch auf die Wärmepumpe. So ein typisches 10-Familienhaus, da reden wir ja über 8 oder 10 Kilometer Rohrleitung mit Fußbodenheizung und hohen Investments für das gesamte Wärmepumpensystem. Das ist sehr störanfällig, hydraulischer Abgleich und was Sie da alles beachten müssen. Und das nehmen wir alles raus. Das ist eine Einsparung im Investment und setzen ja Infrarotheizungen ein. Die kosten nur einen Bruchteil im Vergleich zu den Wärmepumpenheizungen, leben 3-mal so lang und sind wartungsfrei. Und das ist natürlich auch wieder so ein Hebel dann in der Wirtschaftlichkeit. Wenn man eine Heizung hat, die 30 Jahre hält und wartungsfrei ist, ist das natürlich für Vermieter und Investoren ein Traum.
Was mir bei Ihnen aufgefallen ist, was ich draußen gar nicht wahrnehme, ist dieses Thema Mobilität zu inkludieren. Ja, also zu sagen, wir wollen auch noch im Grunde so 80% kostenlos fahren, weil wir Strom erzeugen, was sofort ins Auto reinkommt. E-Auto, zack, kein Spritpreis mehr. Und ich meine, das Thema Spritpreis ist ja also das neben geretteten Wahlen das Thema der Deutschen. Ne? Ja. Wieso ist das so klein, dieser Gedanke? Wieso höre ich das sonst nicht? Wieso sagt das sonst keiner?
Ja, zum einen geht es ja um die grüne Politik, die in allen Parteien mitschwingt, wo man sagt, naja, wir picken uns etwas raus. Ne? Sie erinnern sich, wir haben schon mal drüber gesprochen, Anteil an erneuerbaren Strom in Deutschland fast 60%. Damit wird immer geworben in den Medien. Und wenn man dann mal auf den gesamten Verbrauch von Deutschland schaut, sind wir eben bei 24%. Die Zahl wird nie genannt. Ne? So, also wir sind noch unter dem EU-Durchschnitt. So, und so ähnlich ist das eigentlich dann auch bei den Konzepten, die wir dort voranbringen. Und dann werden eben Pakete geschnürt, auch mit politischer Ideologie, dass man sagt, okay, wir wollen einen klimaneutralen Gebäudebestand. Und da meint man aber indirekt nur Heizung und Warmwasser. Ne? Weil nur das über das Gebäudeenergiegesetz oder Gebäudemodernisierungsgesetz abgedeckt ist. Und dann kommen eben solche Staffelgeschosshäuser mit gedämmten Wänden und Wärmepumpen raus. Dann kann man sozusagen das hinrechnen, dass es klimaneutral ist. Man lässt aber den Haushaltsstrom raus. Und im Winter laufen nun mal bei uns auch viele Kohlekraftwerke. Und demnächst sollen ja ganz viele Gaskraftwerke gebaut werden und laufen, dann mit amerikanischen LNG, wo der ein oder andere schon sagt, also es sieht wohl ganz so aus, als wenn die Russen das Gas nach Amerika liefern, sehr preiswert. Trump verflüssigt das und verkauft doppelt so teuer nach Europa. Ne? Also würde mich nicht wundern, wenn an diesen Gerüchten was dran ist. Und dieses LNG, was über den Teich aufwendig geschippert wird, wird dann in diesen Gaskraftwerken verbrannt. Und damit ist natürlich auch der Strom in Zukunft sehr CO2 belastet. Und jetzt ist es also schwierig, wenn man als Politiker sagt, wir wollen uns ganzheitlich um alles kümmern, sondern man pickt sich immer ein kleines Detail raus, versucht dort ein gutes Ergebnis zu erzielen und bringt das in die Presse und verschweigt die anderen oder redet nicht drüber. Ne? Und Heizung und Warmwasser ist ja durch eine gute Gebäudehülle und eine Wärmepumpe sehr stark reduziert im Verbrauch. Das stimmt, absolut, keine Frage. Aber die Wärmepumpe und die Hülle kann am Haushaltsstromverbrauch nichts ändern und auch an diesen Tankkosten nichts ändern. Und wir sagen, ja, also ich bin ja in der Försterei aufgewachsen, ich gucke eben immer nur aufs Ganze. Und die Energieausgaben eines Mieters sind immer vier Stück. Heizung, Warmwasser, dann die Heizkostenabrechnung, also eigentlich ist es eine fünfte Ausgabe. Der Haushaltsstrom mit den Grundgebühren für den Zähler und das Auto zu betanken. Also die vier Hauptenergiearten plus eben die ganzen Mess- und Abrechnungskosten. So, und wir wollen ja ein Gebäude, was ja immer mehr in Richtung Strom geht, die ganze Gesellschaft, weil Strom eben einfacher erneuerbar zu machen ist als jetzt Wärme, wo leitungsgebundene Flüssigkeiten gepumpt werden und so weiter. Wir gucken immer aufs Ganze, auf alle vier Energieausgaben, auf alle vier CO2-Emissionen, die dabei entstehen und sagen, ja gut, wenn so ein Mehrfamilienhaus eine sehr große Photovoltaikanlage hat, wie wir es standardmäßig planen, und eine große Batterie, dann können wir locker von diesen Energieverbräuchen 50-70% im Jahr, also vom zeitigen Frühjahr bis ins späten Herbst 100%, im Winter dann eben nur ein Teil und dann kauft man ein kleines bisschen zu, können wir damit abdecken. Und das ist ja eigentlich ein ganzheitlicher und wirklich nachhaltiger Ansatz. Das entlastet die Mieter. Wenn man die Mieter eben so stark entlastet, kann man sagen, okay, liebe Mieter, ich habe auch ein bisschen finanziellen Mehraufwand mit so einem Gebäude. Ich nehme einen Teil von den Einsparungen in meine Rendite und einen Teil gebe ich euch durch. Und so hat man genau diesen Spannungsbogen bezahlbares Wohnen und gute Mietrenditen aufgelöst. Das schließt sich ja ansonsten aus. Also bezahlbares Wohnen und hohe Mietrenditen geht ja gar nicht zusammen. Und wir haben das eben gelöst durch diesen ganzheitlichen Ansatz. Und das wäre eigentlich ein Ansatz, der viel besser wäre für die Politik, aber man traut sich nicht ran, weil es wahrscheinlich zu kompliziert ist für die Politik.
Ja, wobei ist das Leben ja nachher wirklich vereinfacht. Ne? Ich sag mal, es gibt ja sogar noch diese weicheren Faktoren, die mir noch eingefallen sind. Das Thema Nebenkostenabrechnung beispielsweise. Also wie oft hat man zwischen Vermieter und Mieter auch irgendwie Stress? Ich habe mich selbst mal daran erinnert, dass ich mich mal mit einem Vermieter richtig geärgert habe. Da hatten wir ein Büro im Erdgeschoss und das war irgendwie ein 3-4 Stockwerke und oben waren Mietwohnungen und wir mussten mal irgendwie, ich glaube, 2.500 Euro nachzahlen wegen des Aufzugs. So, und ich war da jung, unbedarft, wusste nicht, ich war noch nie da drin, ne? Also klar, mit dem Wissen von heute sage ich, hätte ich wissen können, ne? So, aber was passiert? Man fängt an zu diskutieren, ne? Es gibt Ärger, es gibt auch als Vermieter, der Mieter fragt nach, wieso ist das so viel, wieso wird hier was und so weiter, ne? Ganz, ganz, ganz viel von diesem Ärger entfällt ja auch.
Also es ist praktisch für beide Seiten stressfrei, für die Mieter und für die Vermieter. Ne? Wenn man jetzt eine Pauschalmiete mit Energieflat hat, was wir in all unseren Projekten ja einführen. Aber die Diskussionen zwischen Mieter und Vermieter gehen ja noch. Sie müssen sich mal die Zahlen aus der Wohnungswirtschaft angucken, richtige Rechtsstreitigkeiten. Also da gibt es, ich kenne unendlich viele Geschichten, wo eine Mietspartei wegen 2,80 Euro falscher Betriebskostenabrechnung, in der Regel der Teil Heizkostenabrechnung, 3 Jahre gegen den Vermieter prozessiert hat, weil es Sozialhilfeempfänger waren und die Prozesskostenhilfe bekommen haben. So, das heißt, der Vermieter hat dort tausende Euro gelassen und es ging um 2,80 Euro falsche Betriebskostenabrechnung. Ne? Und da können die Vermieter ihnen ein Lied singen, was die an Rechtshilfe Kosten einplanen müssen. Jedes Jahr, wenn die Heizkostenabrechnung rausgeschickt wird, wie viele Klagen dort kommen. Also es ist unglaublich. Ne? Deswegen haben wir ja so einen großen Zulauf auf der Vermieterseite, weil die sagen, wunderbar, lassen wir das weg. Es gibt einen Preis für 5 Jahre. Risiko liegt komplett beim Vermieter. Das ist ja eine einseitige Verpflichtung. Geht auch nur mit hochgradig energieautarken Gebäuden. Sonst dürfen sie nicht pauschal abrechnen und sollten es auch nicht machen. Und für den Mieter ist es auch völlig stressfrei. Also da gibt es sozusagen ein viel besseres Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter, weil die Leute happy sind, dass sie so eine Wohnung kriegen dürfen. Ja, da stehen ja oft 50, 100, 200 Bewerbungen pro Wohnung, die so eine Wohnung haben wollen. Und da sind die sozusagen total happy, interessieren sich auch nicht mehr für das Thema, muss ich jetzt heizen oder nicht heizen oder auf 18 Grad zu frieren, um Energie zu sparen. Das brauchen die alles nicht mehr, weil das meiste von der Sonne kommt. Und das bringt sozusagen diese Stressfreiheit auf beiden Seiten, beim Mieter und beim Vermieter. Das ist also toll. Und das fördert natürlich dieses Klima zwischen dem, der baut und dem, der vermietet und den Mietern.
Wenn jetzt der Herr Merz Sie anrufen würde und würde sagen, Herr Professor Leugefeld, der Herr, wie heißt der, Christian Schneider, Umweltminister? Ja, ne? Christian Schneider, glaube ich. So, der will nicht mehr, Sie sollen das jetzt machen. Nehmen Sie das mal in die Hand. Bauordnung, Förderpolitik in Deutschland, wird alles komplett neu gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das der Umweltminister machen würde, aber naja, angenommen, er wäre in seinem Ressort. Was würden Sie ändern?
Also ich würde erstens den Job nicht annehmen, es sei denn, ich kriege so jemanden wie Herrn Milley an meine Seite, also der wirklich bereit ist, disruptiv so eine Regierung umzubauen, Digitalisierung einzuführen, den Staat total zu schrumpfen auf die Kernaufgaben, die ganzen Ausgaben zu reduzieren. Also wenn das mit da wäre, hätte ich vielleicht Bock, so einen Job zu machen. Aber wenn das nicht wäre, hätte ich gar keine Lust, den Job zu machen, weil sie kriegen einfach nichts durch. Ne? Sie kriegen einfach nichts durch. Erstens muss man wissen, der Minister macht keine Politik. Der Minister ist die repräsentative Person des Ministeriums. Die Politik wird von den Staatssekretären gemacht. Ne? Das sind die, die mit der Industrie verhandeln und all diese Sachen machen. Aber ja, wenn ich diesen Zauberstab hätte, hätte ich eine Menge Ideen. Also ich würde erstens mal wirklich eine Technologieoffenheit reinbringen, nicht nur in der Haustechnik. Das haben wir ja nun schon x-mal im Podcast besprochen, dass im Neubau eben, dass es viel wirtschaftlichere Lösungen gibt als die Wärmepumpe. Ich würde dort ein Ziel stecken, CO2-Reduzierung, und dann würde ich die Technologien miteinander konkurrieren lassen, damit sich die wirtschaftlichsten Lösungen durchsetzen. Und da ist ganz klar, das sehen wir auch im Zukunftsinstitut, würden in den nächsten 10 Jahren in den Neubaugebäuden und in den sehr gut sanierten Altbauten die wassergeführten Heizungen komplett wegfallen. Also egal, ob dann Fernwärme, Wärmepumpe, Nahwärme oder sonst was, das würde einfach aus wirtschaftlichen Gründen alles wegfallen. Ich brauche auch keine Fördermittel mehr im Heizungsbereich. Ja. Und damit hätten wir sozusagen diese Kostengruppe 400, die Haustechnik schon sehr stark reduziert. Ich würde die gleiche Technologieoffenheit auch in den Bauweisen reinbringen. Also zum Beispiel serielles Bauen, neben 3D-Druckstellen, neben Ziegelroboter. Ne? Also alles, was wir schon besprochen haben, was es für moderne, hochautomatisierte Verfahren gibt, die praktisch Gebäude sehr preiswert und schnell bauen können. Auch dort würde ich sozusagen alle Türen öffnen. Ich würde diese ganze Zertifizierungsindustrie abschalten. Also man kann ja einfach ein paar Dinge verbieten. Also ein paar völlig umweltbelastende Dinge kann man einfach verbieten, dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Punkt aus. Und ansonsten lässt man den Markt wirken. Dann würde ich natürlich diesen Grundgedanke von diesem Gebäudetyp E, also E wie einfach, wirklich auch so Standards abzusenken. Also ich muss nicht in einem Wohnzimmer 23 Steckdosen haben, ne? Sondern ich würde das einfach klar reduzieren, auch beim Schall, bei verschiedenen Sachen, also nicht bei der Statik und beim Brandschutz, ist klar. Aber man kann wirklich viele Dinge vereinfachen und reduzieren. So, damit würden wir die Baukosten massiv nach unten kriegen. Ich würde natürlich schon ein Wohnungsbauförderprogramm lassen, aber das nicht mehr an höchste Standards und so Sachen. Ich würde ein Förderbauprogramm machen, ich würde auch ein Steuerabschreibungsmodell dahinter klemmen, damit wirklich privates Kapital in Größenordnung in den Wohnungsbaumarkt auch reingeht. Das muss man machen. Der Staat ist ja nicht in der Lage, Wohnungen zu bauen, sondern es können nur Leute mit privatem Kapital machen oder Wohnungskapital Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften. Und das sollte für all die auch steuerlich enorme Vorteile haben. Damit wird man die Preise runterkriegen. Wir würden Anreize setzen, dass Leute auch investieren. Und je mehr Wohnungen wir dann so bauen, preiswerten Wohnraum, umso mehr würde die Miete auch sinken insgesamt. Weil wenn wir mehr, viel mehr Angebot schaffen, geht auch der Preis peu à peu runter. Das wäre möglich. Ich würde auch jedes Gebäude natürlich mit einer Solarpflicht ausstatten. Ich würde auch nichts mehr einspeisen lassen, weil unsere Netze völlig dicht sind. Ich würde in jedem Gebäude auch einen Akku als Pflicht machen, damit wir diese Netzdienlichkeit in Zukunft, ne, wenn Sonne scheint, rein und wenn keine Sonne scheint, kein Wind, dann eben in Deckung gehen. Also diese Lastverschiebung kann ich dann damit machen. Und das wäre ein Gebäudetyp, also voll elektrisch mit Infrarot, Photovoltaik, dezentraler Warmwasserbereitung in jeder Wohnung mit einem speziellen Autarkieboiler. Das wäre ein Konzept, wo Sie bezahlbaren Wohnraum in Masse schaffen könnten, der sich hochgradig selber mit Energie versorgt und sozusagen abkoppelt von diesen Preisentwicklungen der Energiekonzerne.
Das klingt, als hätten Sie über das Thema schon mal nachgedacht. Meine Stimme hätten Sie, Herr Professor Leukefeld. Meine Stimme okay. hätten Sie.
Aber ich weiß gar nicht, ob man einen, was weiß
kann
ich,
man nicht wählen, ne?
den Bauminister kann man ja nicht direkt wählen, sondern man kann ja nur eine Partei wählen und dann die Parteien, die in eine Koalition gehen, die verschachern dann diese Ressorts. Ne?
Ja, da kommt irgendjemand, der vorher, weiß ich nicht, Gewichtheber war, der
zum kriegt Beispiel. Dann einen
Posten. Ne?
Ja. Zum Beispiel, ja. Das kommt mir oft zu Ohren, ja.
Ja, das Gute ist, dass wir alle, die hier zuhören, als Privatpersonen, als Investoren aus verschiedenen Motiven diesen Weg gehen können. Wir können den aus ökologischen Gründen gehen, weil wir sagen, wir halten es einfach für wichtig und richtig. Wir können den aber auch aus kapitalistischen Gesichtsgründen, nee, aus Beweggründen, so heißt es, aus Beweggründen gehen, weil das einfach wahnsinnig interessant ist, diese Zusatzrendite, die möglich ist. Und dass beides Hand in Hand geht, das hat man ja ganz selten. Ne? Also oft ist ja so, wenn man den einen Knopf drückt, geht der andere hoch und andersrum. Hier hat man beide Knöpfe.
Genau, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über den Hans Karl von Karlowitz aus Freiberg, der vor über 300 Jahren dieses Wort nachhaltend das erste Mal im Sprachgebrauch erwähnt hat. Und ich habe viel über ihn gelesen und er hat ja auch diese drei Säulen der Nachhaltigkeit immer umschrieben, ne? Soziales, Ökologisches und die Ökonomie. Und er hat damals schon gesagt und geschrieben, dass die wichtigste Säule der Nachhaltigkeit die Ökonomie ist. Also alles, was sich nicht rechnet, kann noch so ökologisch und so sozial sein, wie es immer wolle. Aber es wird sich nicht durchsetzen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und deswegen wähle ich eigentlich, Herr Lapan, im Marketing und in der Kommunikation eher den kapitalistischen Ansatz und drehe den Spieß rum und sage, okay, Ökologie ist bei uns sowieso da. Also wir sind 100% CO2 steuerfrei in allen unseren Projekten und zwar bei Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Mobilität. Also immer ganzheitlich. Da gibt es keinen anderen Wettbewerber, der das bieten kann. Das Soziale ist dabei, weil wir die Gesamtmiete nach unten ziehen, also Kaltmiete plus alle Energiekosten zusammengerechnet, ist bei uns wesentlich günstiger als im Nachbarhaus Staffelgeschoss Wärmepumpe und dann muss ich mir alles selber dazu kaufen als Mieter. Das heißt, das Soziale ist automatisch auch mit drin. Wir haben diese Rechtsstreitigkeiten nicht mehr wegen Betriebskostenabrechnung. Wir haben eine super Mischung aus älteren Menschen, aus jungen Familien und aus Technikfreaks, also die mit dem E-Auto. Und wenn sie die mischen in einem Gebäude, kommt halt wirklich eine super soziologische Struktur raus, die trägt, die praktisch dieses Nachbarschaftsverhältnis auch stärkt. Das heißt, Ökologie und Soziales ist in unseren Projekten mit drin, aber wir reden überhaupt nicht darüber mit den Investoren. Kein einziges Wort, also ich rede darüber gar nicht, sondern ich rede mit den Investoren nur über die Mietrendite, über den höheren Wiederverkaufswert und über den stressfreien Umgang mit dieser Immobilie. Und das hat eine viel größere Wirkung, als wenn Sie immer mit Ökologie und das ist ökologisch und sozial, aber wenn dann die Nachfrage kommt nach der Mietrendite, ja, die sieht nicht so gut aus, dann ist der Investor weg. Ne? Also absolut. Wir müssen das einfach rumdrehen. Einfach absolut. Rumdrehen und damit sind wir wirklich extrem erfolgreich, weil wir uns natürlich auch in diese Gedankenwelt der der Investoren hineinversetzt haben. Also wir wissen, wie eine Mietrendite zustande kommt. Wir wissen, was eine Ertragswertmethode ist oder wie lange man eine Immobilie halten muss, um sie steuerfrei zu verkaufen. Also da habe ich mich extrem mit verschiedenen Trainings damals in der Immobilieninvestmentakademie reingekniet, um das zu verstehen. Und jetzt reden wir auch nur noch so mit den Investoren. Und da kaufen die plötzlich ein ökologisches Projekt nach dem anderen, wo die vorher die Hände gehoben haben und haben gesagt, bleibt mir ja mit diesem grünen Kram vom Hals. Also es ist total interessant und das sagen ja auch die Hirnforscher, ne? Man muss Menschen begeistern. Also diese alte Strategie, die wir jetzt die letzten Jahre gehört haben, wir sollen uns einschränken und sollen frieren für den Frieden und sollen uns schlecht fühlen, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, angedrohte Strafen. Das war bei den Hirnforschern eigentlich klar, dass das sozusagen in die Hose geht, wie man so schön sagt. Und wir drehen es rum und sagen, wir wollen eigentlich die Menschen begeistern. Wie begeistern sie Mieter mit bezahlbaren Mieten und mit Energie-Flatrates? Ne? Das ist ja sensationell. Wie begeistern sie Investoren mit hohen Mietrenditen? So, und das bringen wir einfach zusammen. Und deswegen läuft das bei uns so gut.
Zumal das Geld, das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also wie kann es sein, dass Mieter einen Vorteil haben und Vermieter einen Vorteil haben? Das kommt da zustande, weil das Geld, was sonst abfließt in irgendwelche unfassbar großen, schweren Konzerne, wo man sowieso wenig Zugriff und Wärme, Herz dran hat, ne? Dass man den Strom einfach abkappt. Ich bleibe im Wording, Sie merken das, ne? Ich bleibe in der Wortwahl. Abkappt und ja, zu Hause quasi behält und sich einfach dann ein bisschen die Rendite teilt.
Genau.
Herr Professor Lockewelt, ich suche immer noch, wir haben oft drüber gesprochen, ich suche immer noch nach dem Malus. Ich werde von Mal zu Mal begeisterter für die Idee und ich glaube, dass das den Leuten da draußen genauso geht. Wenn Sie die gerade zuhören, wenn Sie Fragen dazu haben oder wenn Sie auch mal was sehen und sagen, nee, das kann so nicht sein, das kann nicht stimmen, tun Sie mir den Gefallen, nehmen Sie mal Kontakt auf mit Herrn Professor Lockewelt beziehungsweise mit dem Team drumherum. Ich durfte es letztens kennenlernen. Ganz tolle Menschen, die Ihnen mit Rat und Tat und Antwort zur Seite stehen werden. Und dann bin ich gespannt, was Sie danach für ein Urteil fällen. In diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank. Herr Professor Lockewelt, das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, ich denke, das war ein spannender Beitrag, der gezeigt hat, dass dieses Staffelgeschoss eben nicht die ökologischste und wirtschaftlichste und sozialste Lösung ist, wie es vorgegeben wird. Aber wir haben auch Lösungen gezeigt mit diesem Pultdach. Wir können auch aus solchen Staffelgeschossen was machen. Das ist immer die Frage, ob es erlaubt ist vom B-Plan. Aber ich denke, wenn Sie dort Fragen haben und so ein Projekt starten wollen, reden Sie ganz zeitig mit uns, damit bevor der erste Pinselschlag vom Architekten durchgeführt wurde, wir schon unsere Wünsche an den Architekten weitergeben können. Und dann wird es auch ein hochprofitables Objekt, was sowieso sozial und ökologisch ist.
In diesem Sinne, lieben Gruß, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, beste Grüße aus Freiberg, Ihr Timo Lockewelt.